Es gibt Bücher im Alten Testament und auch in der Bibel, die liest man halt. Aber ich denke, gerade diese Bücher, die man halt so liest, die sind oft die wichtigsten, weil sie oft die tiefsten Geheimnisse offenbaren. Mir war das immer eine Lektion, wenn ich 4. Mose 7 lesen musste, in der stillen Zeit. Wenn ich dort rankam, und das ist ja die berühmte Bibelpassage, wo die Opfer 12-mal hintereinander ganz genau gleich genannt werden. Und im mitletzten Vers kommt dann die totale Offenbarung Gottes. Und ich denke, manchmal ist es so, dass gerade in den versteckten Dingen Gott das Segen bereit hat. Wir möchten heute ein Buch miteinander zuerst nur der erste Teil ansehen. Das Buch Esther. Ich denke, das Buch Esther spielt eine relativ wichtige Rolle in der Darstellung, und zwar in der schattenbildlichen Darstellung. Es ist ja so, die Juden hatten eine andere Einteilung der Bibel wie wir. Die Juden hatten die Tora, das war das große mosaische Gesetz, also die Gesetzbücher. Und das Zweite, was sie hatten, das waren die Nebiim, das waren die Propheten. Das war, da gehört zum Beispiel auch Josua, Richter, Samuel und Könige dazugehört. Und Dritte wird ja im Neuen Testament auch genannt, das waren die Schriften. Und die Schriften, die heißen Ketubim, und da gab es drei Blöcke, und der mittlere Block, das waren die Megillot, und das waren die Rollen, die wurden dann Feiertagen verlesen. Zum Beispiel im Purimfest wurde Esther gelesen. Und es ist interessant, dass Esther und Ruth die einzigen Bücher sind, die in der gesamten Heiligen Schrift nach Frauen benannt wurden. Und ich denke, es ist ein sehr wichtiges Buch. Es spielt ja, die ganze Begebenheit spielt sich ab am persisch oder medo-persischen Königshof. Und wir treffen dort auf diesen König Ahasverosch. Und das ist niemand anders wie der 4. König aus Daniel 11, Vers 2. Das ist dieser König, von dem die Bibel sagt, er war reicher wie alle anderen. Er kam nach Kyros und er spielt hier eine ziemlich starke Rolle. Und ich möchte uns jetzt, einfach um des Zusammenhangs willen, und Paulus zum Beispiel ermahnt auch Timotheus, er soll mit dem Vorlesen nicht nachlässig sein, ich möchte die ersten zwei Kapitel lesen. Es geschah in den Tagen des Ahasverosch, desselben Ahasverosch, der von Indien bis Äthiopien über 127 Provinzen regierte, in jenen Tagen, als der König Ahasverosch in der Königsburg Susan auf seinem königlichen Throne saß, im dritten Jahr seiner Regierung, da veranstaltete er für alle seine Fürsten und Knechte ein Festmahl, wobei die Gewaltigen von Persien und Medien, die Edlen und Obersten seiner Provinzen vor ihm waren. Als er den Reichtum der Herrlichkeit seines Königreichs und die kostbare Pracht seiner Majestät viele Tage lang zur Schau stellte, nämlich 180 Tage lang. Und als diese Tage vollendet waren, veranstaltete der König ein Festmahl für das ganze Volk, das sich in der Burg Susan befand, für die Großen und die Kleinen, 7 Tage lang im Hof des Gartens beim königlichen Palast. Da waren feine Vorhänge aus weißem Leinen und blauem Purpur mit Schnüren aus feinem weißen Leinen und rotem Purpur an silbernen Ringen und Säulen aus weißem Marmor aufgehängt. Goldene und silberne Ruhelager standen auf einem Steinpflaster aus grünem und weißem Marmor, Perlmutter und dunklem Marmor. Und man reichte die Getränke aus goldenen Gefäßen, und die Gefäße waren voneinander verschieden. Und königlicher Wein gab es in Menge nach der Freigebigkeit des Königs. Und das Trinken war der Verordnung gemäß ohne Zwang. Denn so hatte der König es allen Vorstehern seines Palastes befohlen, dass man jedermann machen ließe, wie es ihm gefiele. Auch die Königin Vashti veranstaltete ein Festmahl für die Frauen im königlichen Palast, der dem König Ahasverosch gehörte. Und am 7. Tag, als das Herz des Königs vom Wein fröhlich war, befahl er Mehuman, Bishta, Harbona, Bikta, Abgakta, Seta und Karkas, den 7 Kämmerern, die vor dem König Ahasverosch dienten, die Königin Vashti mit der königlichen Krone vor den König zu bringen, um den Völkern und Fürsten ihre Schönheit zu zeigen, denn sie war von schöner Gestalt. Aber die Königin Vashti weigerte sich, auf den Befehl des Königs hinzukommen, den er durch seine Kämmerer gegeben hatte. Da wurde der König sehr zornig und sein Zorn entbrannte in ihm. Und der König sprach zu den Weisen, die sich auf die Zeiten verstanden. Denn so kamen die Angelegenheiten des Königs vor alle Gesetzes- und Rechtskundigen. Und ihm zunächst saßen Karschena, Seta, Admata, Tarsis, Meres, Marsena und Mechuchan, die sieben Fürsten der Meder und Perser, die das Angesicht des Königs sahen und die ersten Stellen im Königreich einnahmen. Wie ist nach dem Gesetz mit der Königin Vashti zu verfahren? Wenn sie nicht nach dem Befehl des Königs Aschwerosch gehandelt hat, der ihr durch die Kämmerer übermittelt wurde, da sprach Mechuchan vor dem König und den Fürsten. Die Königin Vashti hat sich nicht nur an dem König vergangen, sondern auch an allen Fürsten und an allen Völkern, die in allen Provinzen des Königs Aschwerosch leben. Denn das Verhalten der Königin wird allen Frauen bekannt werden, sodass ihre Männer in ihren Augen verächtlich werden, da es heißen wird, der König Ahasuerus befahl, dass die Königin Vashti vor ihn kommen sollte, aber sie kam nicht. Das werden die Fürstinnen der Perser und Meder heute schon allen Fürsten des Königs erzählen, wenn sie von dem Verhalten der Königin hören, und daraus wird schon genug Verachtung und Verdruss entstehen. Wenn es dem König gefällt, so soll ein königlicher Befehl von ihm ergehen und aufgezeichnet werden unter die Gesetze der Perser und Meder, damit er nicht bloß vorübergehend gilt. Dass Vashti nicht mehr vor dem König Aschwerosch erscheinen darf und dass der König ihre königliche Würde einer anderen gibt, die besser ist als sie. Wenn dann dieser Befehl des Königs, den er erlassen wird, seinem ganzen Königreich, das groß ist, bekannt gemacht wird, so werden alle Frauen ihre Ehemänner in Ehren halten, vornehme und geringe. Diese Rede gefiel dem König und den Fürsten, und der König handelte nach den Worten Mechuchans. Und er sandte Briefe in alle Provinzen des Königs, in jede Provinz in ihrer Schrift und zu jedem Volk in seiner Sprache, dass jedermann Herr sein solle in seinem Haus. Das ließ er bekannt machen in der Sprache des jeweiligen Volkes. Kapitel 2. Nach diesen Begebenheiten, als sich der Grimm des Königs Ahasuerus gelegt hatte, dachte er an Vashti und daran, was sie getan hatte und was über sie beschlossen worden war. Da sprachen die Knechte des Königs, die ihm dienten: Man suche für den König Mädchen, Jungfrauen von schöner Gestalt, und der König bestimme Beamte in allen Provinzen seines Königreichs, damit sie alle Mädchen, Jungfrauen von schöner Gestalt, in die Burg Susan zusammenbringen, in das Frauenhaus unter die Obhut Hegeis, des königlichen Kämmerers, des Hüters der Frauen, und man lasse ihnen ihre Reinigungssalben geben. Und die Jungfrau, die dem König gefällt, die soll Königin werden an Vashtis Stelle. Dieser Vorschlag gefiel dem König und er machte es so. Es war aber ein jüdischer Mann der Burg Susan, der hieß Mordechai, ein Sohn Jairs, des Sohnes Simeis, des Sohnes des Kis, welcher ein Benjaminiter war, der von Jerusalem weggeführt worden war mit den Gefangenen, die mit Jechonja, dem König von Juda, hinweggeführt worden waren, die Nebukadnezar, der König von Babel, gefangen weggeführt hatte. Und dieser war Pflegevater der Hadassah, das ist Esther, der Tochter seines Onkels, denn sie hatte weder Vater noch Mutter. Diese Jungfrau aber war von schöner Gestalt und lieblichem Aussehen, und als ihr Vater und ihre Mutter gestorben waren, hatte Mordechai sie als seine Tochter angenommen. Und es geschah, als das Gebot des Königs und das Gesetz bekannt gemacht war und viele Jungfrauen in die Burg Susan und die Obhut Hegeis zusammengebracht wurden, da wurde auch Esther in das Haus des Königs geholt, unter die Obhut Hegeis, des Hüters der Frauen. Und das Mädchen gefiel ihm, und sie fand Gunst bei ihm. Und er sorgte dafür, dass sie ihre Reinigungssalben und ihre Verpflegung rasch erhielt. Auch gab er ihr sieben auserlesene Mägde aus dem Haus des Königs, und er wies ihr samt ihren Mägden den besten Platz im Frauenhaus an. Esther aber gab ihr Volk und ihre Herkunft nicht an, denn Mordechai hatte ihr geboten, es nicht zu sagen. Und Mordechai ging alle Tage vor dem Hof am Frauenhaus auf und ab um zu erfahren, ob es Esther wohl gehe und was mit ihr geschehe. Wenn die Reihe an jede Jungfrau kam, zum König Ahasverosch zu kommen, nachdem sie 12 Monate lang gemäß der Verordnung für die Frauen behandelt worden war, denn damit wurden die Tage ihrer Reinigung ausgefüllt. 6 Monate wurden sie mit Myrrenöl und 6 Monate mit Balsam und mit den Reinigungssalben der Frauen behandelt. Dann kam die Jungfrau zum König. Dann gab man ihr alles, was sie wünschte, um damit vom Frauenhaus zum Haus des Königs zu gehen. Am Abend ging sie hinein und am Morgen kam sie zurück in das andere Frauenhaus unter die Obhut Schaschgas, des Kämmerers, des Königs, des Hüters der Nebenfrauen. Sie kam nicht wieder zum König, außer wenn der König Gefallen an ihr hatte. Dann wurde sie mit Namen gerufen. Und als die Reihe an Esther kam, die Tochter Abichails, des Onkels Mordechais, die er als Tochter angenommen hatte, dass sie zum König kommen sollte, wünschte er nichts, als was Hegai, der Kämmerer des Königs, der Hüter der Frauen, ihr riet. Und Esther fand Gnade bei allen, die sie sahen. Und Esther wurde zum König Ahasverosch in sein königliches Haus geholt im 10. Monat, das ist der Monat Tebet, im 7. Jahr seiner Regierung. Der König gewann Esther lieber als alle anderen Frauen und sie fand Gnade und Gunst vor ihm mehr als alle Jungfrauen und er setzte die königliche Krone auf ihr Haupt und machte sie zur Königin an Vashtis Statt. Der König veranstaltete für alle seine Fürsten und Knechte ein großes Festmahl, das Festmahl der Esther. Und er gewährte in den Provinzen eine Steuererleichterung und teilte eine Kornspende aus mit königlicher Freigebigkeit. Und als man zum 2. Mal Jungfrauen zusammenbrachte, saß Mordechai im Tor des Königs. Esther aber hätte weder ihre Herkunft noch ihr Volk angegeben, wie er Mordechai geboten hatte. Denn Esther handelte nach der Weisung Mordechais, wie zu der Zeit, als sie noch von ihm erzogen wurde. In jenen Tagen, als Mordechai im Tor des Königs saß, gerieten die 2 Kämmerer des Königs, welche die Schwelle hüteten, Bigtan und Teres, in Zorn und trachteten danach, Hand an den König Ahasverosch zu legen. Das wurde dem Mordechai bekannt und er sagte es der Königin Esther. Esther aber sagte es dem König in Mordechais Namen. Da wurde die Sache untersucht und als wahr erfunden und die beiden wurden an ein Holz gehängt. Und dies wurde vor dem König in das Buch der Chronik geschrieben. Ich denke, es ist in der Bibel wichtig, dass man sieht, das ist für mich auch ein Beweis der Inspiration, dass die Heilige Schrift eben nicht nur die direkte Ebene hat. Was wir hier jetzt haben, ist die direkte Ebene. Wir haben hier zuerst einmal dann, was sich dann in Kapitel 3 voll bis zum Ende fortsetzt. Wir haben die Begebenheit, wo Haman, dieser reelle Feind der Juden, versucht, das auserwählte Volk auszulöschen und es umzubringen. Und wir sehen die vorlaufende Gnade und die Fürsorge Gottes, wie er dann Esther zur Königin werden lässt. Mordechai, ihren Onkel praktisch, wird dann seine rechte Hand. Und wie mit dieser Konstellation letztendlich dieser ganze Ratschluss der Feinde der Juden zerstört wird und wie Gott Israel hier rettet. Das ist ja das Purim-Fest, das heute noch in Israel gefeiert wird. Und ich denke, es ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir das sehen als direkte Ebene. Aber die Bibel hat noch andere Ebenen. Und zwar im Hebräer 10,1 sagt die Bibel, dass zum Beispiel das Alte Testament, das mosaische Gesetz, ein Schatten ist auf unseren Herrn Jesus Christus. Das bedeutet, wenn die Bibel von dieser Schattenbildlichkeit redet, dann meint sie, dass der Körper, der den Schatten unter Sonnenbescheinung wirft, der Herr Jesus selber ist. Und ihr wisst alle, wie ein Schatten wirkt. Beim Schatten siehst du die Umrisse. Es ist nicht so deutlich, wie wenn du die Person siehst, aber du hast schon schattenbildlich, du hast praktisch die Umrisse, du kannst sie erkennen. Und das sind mit die Kostbarkeiten, von denen das Alte Testament auch redet, indem es zum Beispiel dann im Jesaja mitteilt und sagt, öffne meine Augen, dass ich sehe die Wunder in deinem Gesetz. Das heißt, diese Wunder, auch dieser schattenbildliche Darstellung, die spielen eine große Rolle. Paulus hat es ja in Galater 4 ab 21 bis 31 aufgegriffen, als er erklärt, Jerusalem ist unsere Mutter im Himmel und Hagar entspricht dem Berg Sinai, das derzeit in Gefangenschaft ist. Also er hat sich auch dieser Methode bedient. Ich möchte jetzt einfach nicht auf die Rettung des Volkes Israel eingehe, sondern möchte einfach zeigen, was auch hier schattenbildlich dargestellt ist, was wir ersehen können, nur als Schatten, aber doch wie Gott bei allem, was er tut, was er uns auch berichtet, immer nur eines im Auge hat. Und das ist der Ratschluss der Ewigkeiten, nämlich seinen Sohn, den er sandte als Retter der Welt. Und Esther ist ein Wort, das persisch ist, bedeutet Stern. Und das Hadassah, das wir vorher gesehen haben, bedeutet Myrte. Und als zweite Bedeutung, als andere Bedeutung Braut. Also damit das schon Hinweis, Esther ist wohl ein Schattenbild auf die Braut des Lammes, der König, Schattenbild, das letztendlich den König der Könige, den Herrn der Herren, der Herr Jesus darstellt. Mordechai, wohl ein Bild auf das Wirken des Heiligen Geistes, aber ich möchte jetzt nicht zu tief gehen, sondern möchte einfach die sehr, sehr für mich schöne Passage aufzeigen. Und zwar der dritte Erscheinungsform des Königreiches Gottes. Ich denke, es ist immer wichtig, dass man etwas sieht. Wenn die Bibel auch etwas abschattet oder vorschattet, dann meint sie hier nicht das tausendjährige Reich. Das wäre die vierte Erscheinungsform. Sie meint nicht das irdische Kommen Jesu, das wäre die zweite Erscheinungsform, sondern sie meint die dritte Erscheinungsform. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, das ist hier abgeschattet. Das heißt, die Herrlichkeit des Reiches Gottes in uns. Und das ist etwas, was man meistens überliest. Und darum möchte ich jetzt von diesem Text ausgehend einfach in die Geheimnisse auch des Reiches Gottes hineingehen. Die Bibel ist hier eigentlich für mich unwahrscheinlich, wunderbar, herrlich, wenn sie in Vers 4 sagt, als er den Reichtum der Herrlichkeit seines Königreiches und die kostbare Pracht seiner Majestät viele Tage zur Schau stellte, nämlich 180 Tage lang. Das Reich Gottes ist in sich. Und das ist ein Punkt, was der Gläubige oft erst lernen muss, durch viele Schulen, durch viele Wege, oft auch Leidenswege, Erziehungswege. Das Reich Gottes ist in sich Herrlichkeit. Und wenn man lang genug im Reich Gottes tätig ist, dann stellt man auch etwas fest. Wenn ein Mensch diese Herrlichkeit nicht erlebt, wenn ein Mensch in dieser Herrlichkeit nicht gesättigt wird, nicht zufrieden ist, nicht bis in die letzte Wurzel seiner Seele hier ausgefüllt wird und zur Ruhe kommt, dann in der Regel wird er sich eine Ersatzbefriedigung suchen. Und das ist auch der Grund, warum du im Reiche Gottes so zwiespältige Verhältnisse hast. Das ist auch der Grund, warum du Gläubige hast, mit denen du über fast alles reden kannst, nur nicht über die geistlichen Wahrheiten, die die Welt des weltlichen Zeugs viel mehr interessiert und die in der Regel mit ihrem weltlichen Zeugs hier eine Schau veranstaltet, statt die Herrlichkeiten des Reiches Gottes weiterzugeben. Und ich denke mir oft, wenn die Leute wüssten, was man da dran sieht, dann würden sie es gar nicht tun. Wenn man nämlich sieht, dass sie hier die Herrlichkeit nicht haben oder sie nicht erleben oder nicht ausgefüllt sind. Und hier haben wir einen der wundesten Punkte des Reiches Gottes. Die Bibel sagt, aber gleichzeitig einen der schönsten. Die Bibel sagt, das Reich Gottes ist Herrlichkeit, voll kostbarer Pracht. Voll Majestät und Gott selber will es, dass wir es sehen, dass es angezeigt wird. Und wenn man mal die Bibel ein bisschen einfältig betrachtet und wirklich glaubt, was geschrieben steht, dass Gott meint, was er sagt und sagt, was er meint, dann sieht man in 1. Petrus 1, Vers 11 Tatsache, dort heißt es, und zwar er redet hier von den alttestamentlichen Propheten. Sie haben nachgeforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeutete, der die für Christus bestimmten Leiden und die darauf folgenden Herrlichkeiten zuvor bezeugte. Das heißt, die ganze Prophetie des Alten Testaments hat den Auftrag gehabt, nicht nur die Leiden Jesu, sondern auch seine Herrlichkeit darzustellen. Und ich denke hier zum Beispiel an Jesaja 11, wo der siebenfache Gottesgeist dargestellt wird und wo letztendlich das Königreich, die vierte Erscheinungsform, nämlich das tausendjährige Reich, dargestellt wird. Das gleiche in Jesaja 2, da gibt es Herrlichkeiten ohne Ende. Und die Bibel sagt, die alttestamentlichen Propheten hatten ein Thema. durch diese gewaltige Erlösung und dieses gewaltige Kommen des Sohnes Gottes. Sie haben es nicht begriffen, sie haben es verworfen in ihrer niedrigen Gesinnung. Das ist ein Elend. Möge uns das nicht passieren, dass wir die Herrlichkeit preisgeben für irdisches Zeugs oder irdisches Ansehen. Römer 9, 4. Die Israeliten, deren die Sohnschaft und die Herrlichkeit und die Bündnisse gehören, die Gesetzgebung der Gottesdienste und die Verheißungen. Schon Israel hatte als Verheißung genauso wie die Erlösung die Herrlichkeit. Wenn dann Paulus in Apostelgeschichte 13, 46 sagen muss, die ihr euch des ewigen Lebens nicht für würdig achtet, drum gehen wir zu den Heiden. Und so wie Epheser 2, Vers 11 bis 18 und Epheser 3 ab Vers 4 nochmal erklärt und sagt, jetzt bildet Gott aus Juden und Heiden eine neue Körperschaft, nämlich der Leib des Christus. Und dann muss man nüchtern sachlich sagen, da gehören diese ganzen Dinge dazu. Herrlichkeit zum Beispiel. Reich Gottes ohne Herrlichkeit ist undenkbar. Wisst ihr, wir haben aus der Herrlichkeit Gottes eine Sklaverei gemacht. Wenn du mit Leuten redest, dann denkst du, das Reich Gottes ist nur, das darf ich nicht, jenes darf ich nicht, das muss ich, wisst ihr, Orthodoxie, Neo-Orthodoxie, Rechtschaffenheit. Du musst das, was deine Führer dir vorgeben, letztendlich, und da sind die Oberdinge im evangelischen, protestantischen Raum, sind die Reformatoren, darfst du nicht einmal antasten, was ich aber gern mache, weil ich einfach die Wahrheit will. Da muss man einfach sehen, nicht das, was die Menschen vorgeben, sondern das Wort Gottes und die Herrlichkeit Jesu Christi, die wird oft verdeckt durch diese Dinge. Zum Beispiel Katholizismus ist ein typisches Gebilde, das die Herrlichkeit Jesu verschleiert. Aber die Protestanten leider auch. Und da muss man ja fragen, ja, wo ist sie jetzt, diese Herrlichkeit, wo? Wir werden sie sehen. Die Bibel sagt unzweideutig, wo sie ist. 1. Korinther 2, 8, zuerst macht sie uns eine Mitteilung, wo sie uns sagt, sonst hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Also der Jesus ist der Herr der Herrlichkeit. Der König, der die ganze Herrlichkeit auf sich hat. 2. Korinther 3, Vers 7 bis 9, da erklärt die Bibel nochmals den Unterschied von Altem und Neuem Testament. Ich habe zurzeit einen Verführer im Reiche Gottes, einen Mann, der in den frommen Kreisen auftritt, teilweise auf Konferenzen, wo ich auch war, ich kenne ihn persönlich von Angesicht, obwohl ich noch nie mit ihm ein Wort geredet habe, aber ich kenne den Mann, der geht so weit in seinem Rückfall ins Alte Testament, nicht nur, dass er den Sabbat halten will, sondern er geht so weit, dass er sagt, die Briefe des Neuen Testaments seien Geschriebsel. So weit kommst du denn? Petrus sagt, die Schriften des Paulus, die genauso sind wie die alttestamentlichen Schriften, inspiriert. Wisst ihr, so weit kommst du denn im Reich Gottes? Und hier sagt er, gerade von dem Alten, 2. Korinther 3, Abvers 7, wenn aber der Dienst des Todes durch in Stein gegrabene Buchstaben, wisst ihr, was da gemeint ist? Was war denn in Stein gegraben? Die 10 Gebote, jetzt kommen nämlich immer die Adventisten und sagen zum Beispiel, die 10 Gebote gehören nicht zum mosaischen Gesetz. Entschuldigung, da steht genau das Gegenteil. Von solcher Herrlichkeit war, dass die Kinder Israel nicht in das Angesicht Moses schauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Antlitzes, die doch vergänglich war. Wie sollte denn nicht der Dienst des Geistes von weit größerer Herrlichkeit sein? Denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit hatte, wie viel mehr wird der Dienst der Gerechtigkeit von Herrlichkeit überfließen? Überfließende Herrlichkeit, sagt die Bibel, ist der neue Bund. Und der alte Bund ist ihre Herrlichkeit, war nur ein Schatten davon. Weißt du, manchmal sind wir doch ehrlich, wenn du so die Bibel liest, mir ging es schon nicht nur einmal so, und du liest die Geschichte von Elia und du sagst, ha, ich das könnte wieder Elia, ich bete einmal und Feuer fällt vom Himmel, sichtbar und verzehrt das Opfer, dann würden die Leute glauben, dann wäre doch alles kein Problem. Und die Bibel sagt, das alles ist nichts, muss man sich vorstellen, im Vergleich zu der gewaltigen Herrlichkeit, die durch die Person Jesu geoffenbart wurde. Wo ist sie? 2. Korinther 4,6 zeigt die Bibel, wo die gesamte Herrlichkeit des lebendigen Gottes sich äußert. Den Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Nochmals. Die ganze Herrlichkeit Gottes ist im Angesicht Jesu. Des Antlitz Jesu, der Sohn Gottes, ist die Herrlichkeit des lebendigen Gottes im Neuen Bund. 2. Korinther 3,18. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Jetzt sagt die Bibel praktisch, sobald du beginnst als Gläubiger, den Herrn anzusehen, ihn zu betrachten, steht da in Römer 12, betrachtet ihn. Sobald du beginnst, dich mit dem Herr Jesus, mit seiner Herrlichkeit, mit dieser gewaltigen Erlösung zu beschäftigen, mit aufgedecktem Angesicht. Ihr wisst, was das heißt. Jeder Bibelleser weiß, was in 1. Mose 4 steht. In dem Moment, wie Kain sündigte, senkt sich das Angesicht. Und erhobenes Angesicht heißt immer in Ordnung mit Gott. Dass man mit Gott und Menschen in Ordnung ist, dass man gereinigt ist durch Jesu Blut. Also er sagt hier, wenn du mit erhobenem Angesicht das Bild des Herrn, seine Herrlichkeit ansiehst, wird diese Herrlichkeit auf dich übergehen. Und dann hast du plötzlich die Situation, wenn das viele Gläubige tun, dass die Herrlichkeit des Herrn in der Versammlung, wenn ich jetzt sage sichtbar, kommt ein Missverständnis aus. Ich sage es einmal so, erkennbar wird. Es wird nicht sichtbar, das ist jetzt kein Heiligenschein oder sowas, sondern es wird erkennbar. Da wird dann auch letztendlich, da kommt etwas rüber von der Herrlichkeit Gottes. Epheser 3, Vers 16. Dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Das heißt, diese Herrlichkeit wirkt auf meinen inneren Menschen, auf mein Innerstes. Das geht in mich rein. Jetzt sind wir wieder bei der dritten Erscheinungsform des Reiches Gottes. Inwendig in uns. Die Herrlichkeit ist nicht auswendig. Da können Leute verfolgt sein, zerlumpt, arm, elend, kaputt. Wir haben heute Morgen beim Mahl von den Elenden gehört. Da kannst du völlig elend und kaputt sein und die Herrlichkeit Gottes kann überfließend in dir sein, strahlend. Hat nichts mit dem Äußeren zu tun. Nochmals, die Herrlichkeit ist inwendig in uns. Kolosser 1,11. Mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut mit Freuden und so weiter, auch dankbar, sagt dann die Bibel. Das heißt, durch diese Herrlichkeit geschieht letztendlich ein standhaftes Ausharren bei uns selber. Wir werden verwandelt. Und die Bibel sagt hier, Macht, da steht im Griechischen Kratos. Und Kratos, da fällt mir nur ein modernes Wort ein, im Deutschen Kontrolle. In Krataia, die Selbstbeherrschung ist die Selbstkontrolle. Kratos ist völlige Kontrolle. Das heißt, diese Herrlichkeit bewirkt, dass der Herr mich kontrolliert und ich mich selber kontrollieren kann. Ich lese relativ viel nebenher auch altertümliche Schriften und die in der Antike, die waren gar nicht so dumm. Die sagte zum Beispiel, wie willst du andere beherrschen, wenn du dich nicht selber beherrschen kannst? Und Salomo sagt, ein Mann, der sich nicht beherrschen kann, ist wie eine Stadt, bei der die Mauer geschleift wurde. Und hier sagt er, du bekommst dann durch diese Herrlichkeit Kontrolle. Und in 1. Thessalonicher 2, Vers 12, wir sind ja gerade dran, den zu studieren, Thessalonicher Brief, das ist für mich eine der größten Überraschungen in meinem geistlichen Leben, was der Thessalonicher Brief für eine Substanz hat. Und euch ernstlich bezeugt haben, dass ihr so wandeln sollt, wie es Gottes würdig ist, der euch zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit beruft. Das heißt, ich bin berufen zu dieser Herrlichkeit. Das gehört mit zu meiner letztendlichen Berufung. Es gehört mit zu der Berufung. Das muss klar sein. Kolosser 1,27. Die Bibel erklärt jetzt einfach, wo es hingeht. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in mir ist die Herrlichkeit. Nicht irgendetwas anderes, sondern Herr Jesus in mir selber. Es ist immer die Person Jesu, wo die ganze Herrlichkeit ist. Jetzt ist doch auch klar, dreht sich eine Person oder eine Gemeinde um der Herr Jesus, dann ist die Herrlichkeit da. Dreht es sich um andere Dinge, dann ist sie halt nicht da. So einfach. Und da sitzt das Geheimnis. Und Hebräer 1,3, in dieser Darstellung für die Juden, wo Gott ihnen nochmals erklären wollte, was sein Sohn getan hat, heißt es, dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck oder der Charakter seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Das heißt, Jesus ist die Ausstrahlung dieser Herrlichkeit. Du kriegst keine Herrlichkeit Gottes außerhalb der Person Jesu. Und es ist inwendig in uns. Wisst ihr, der größte Fehler, ich habe es lange nicht erkannt, der größte Fehler in der Kirchengeschichte, ich lese relativ viel Kirchengeschichte und lese relativ viel nebenher auch Missionsgeschichte. Ich lese zurzeit ein Stück Kirchengeschichte und lese zurzeit ein Stück aus der Erweckungsgeschichte der Mission. Und wenn ich das sehe, dann manchmal ist es fast ein Schock. Du siehst auf der einen Seite der fehlerhafte und vollkommen vom Irrtum durchzogene Versuch, ein Reich Gottes auf dieser Erde aufzurichten, bevor der Herr Jesus wiederkommt. Der Gedanke Augustins, das Gottesreich auf Erde aufzurichten, ist einer der schlimmsten Irrtümer, der Millionen von Menschen wohl das Leben gekostet hat. Und zwar aus dem Grund, weil sie dann nämlich zum Schwert gegriffen haben. Alle, nicht nur die Katholiken. Wisst ihr, ich habe an manchen Punkten Abbitte tun müssen und habe gesagt, nee, der protestantische Raum war teilweise genauso schlimm, wenn nicht schlimmer. Und hier hast du etwas, das inwendig ist. Und wenn ich dann diese Missionsgeschichte sehe, die Isabel Kuhn hat ein wunderbares Buch geschrieben, ich glaube nicht damals noch Krieg, das heißt Menschen der zweiten Meile. Und diesem Menschen der zweiten Meile zeigt sie fast nur die Herrlichkeit von Christus in uns. Sie zeigt, was innen drin ist. Und sie zeigt, wie es hervorbricht und wie es wunderbar sich realisiert. Sie berichtet von einer jungen Frau. Sie sagt, es war eine Frau, wir waren alle fasziniert. Sie war ein junges Mädchen, blühender als blühend. Sie war immer voll evangelistischem Eifer, voll Fröhlichkeit. Sie hatte so eine herrliche Natur. Sie sagt, die Frau hat uns so fasziniert. Auch in der Krise war sie immer die, die durchgetragen hat und die vom Herrn gebraucht wurde. Und dann kommt die Stunde, wo sie an Typhus erkrankt und der Wille Gottes, dieser früh vollendete, einfach gelautet hat, Heimkehr in die Ewigkeit, sie stirbt. Und dann liegt das Mädchen auf dem Totenbett und die anderen sind da und dann plötzlich sagt dieses gewaltige Werkzeug Jesu Christi, wo die Herrlichkeit innen drin gewaltig war, und sagt sie etwas zu ihren Leuten. Kein Jammerlied, sondern sie stellt ihnen eine Frage. Sie fragt ihre Leute drumherum, bist du auch bereit, diesen Weg zu gehen? Bist du bereit hier, wenn es der Wille Gottes ist, an Typhus zu sterben? Das war kein schönes Sterben vom Missionsfeld. Wieso, da siehst du die Herrlichkeit Gottes. Oder wie Gott durch einen Mann, okkulteste Hochburger und einen Gebetskreis mit 5 alten, gebrechliche, zittrige Schwestern, wie Gott hier die okkulteste Hochburg, die es im ganzen chinesischen Raum gab, bricht. Ungeheuer. Da siehst du die Herrlichkeit des Reiches Gottes. Und daneben siehst du die Kirchengeschichte. Wo auch die Reformatoren Menschen eiskalt dem Tode preisgegeben haben, wo man so brutal ist, wo ich sagen muss, Entschuldigung, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Gar nichts mehr. Sondern Herr, bewahre mich das mir nicht auch, dass ich ja nie nur auch ersatzweise in solche Dinge reinkomme. Brutalst. Dagegen die Herrlichkeit, inwendig. Und wenn jetzt in unserem Text steht, dass Gott diese Herrlichkeit 180 Tage, jetzt können wir das symbolisch deuten, 9 mal 5 mal 4, aber ich möchte darauf verzichten, sondern einfach lange, lange Zeit diese Herrlichkeit seines Reiches, diese Pracht. Und damit musst du sagen, die Herrlichkeit Jesu, die Herrlichkeit der Person Jesu Christi zeigen will. Das ist der Wille Gottes, dass hier das Reich Gottes letztendlich nichts anderes offenbart als die Person Jesus. Wisst ihr, wenn jemand zur Tür reinkommt dahinter, dann ist es wichtig, dass wenn er rausgeht, dass er merkt, es geht hier um die Person Jesu Christi. Und er ist die Herrlichkeit Gottes. Er ist die perfekte Lösung. Er ist der Erlöser, der jedes Problem löst. Er ist der Herr, der Herrin, der König der Könige. Wenn man so nichts versteht, dann ist es gar nicht schlimm. Sondern wichtig ist Jesus allein. Und jetzt geht die Bibel hin und macht etwas. Es hat mich tief, tief erschüttert. Sie zeigt Prinzipien des Reiches Gottes. Sie zeigt Prinzipien dieser Herrlichkeit Jesu. Zum Beispiel ab Vers 6 heißt es, da waren feine Vorhänge aus weißem Leinen. Weißes Leinen, das war ja auch das Weiße, was die Stiftshütte umrundet hat. Und da kommen wir zu einem ganz zentralen Punkt des Reiches Gottes. Und der zentralste Punkt des Reiches Gottes ist, dass alle Kräfte, alles Wirken des Reiches Gottes auf Reinheit basiert. Das heißt, wenn wir nicht dauernd die Reinigung durch Jesu Blut erleben und das nicht unser zweites Metier wird, unsere zweite Haut, unser zweites Leben, dann wird das Reich Gottes in seiner Herrlichkeit nie durchbrechen, weil es wesensmäßig wichtig ist, dass dauernde Reinigung geschieht. So wie es in Jesaja 1,18 steht, wenn eure Sünden blutrot sind, sollen sie schneeweiß werden. Und das ist das große Geheimnis des Reiches Gottes. Dauernde Reinigung durch Jesu Blut, steht da 1. Johannes 1, Vers 7, sagt, wenn du als Gläubiger nur im Licht wandelst, in diesem Reich, wo die Herrlichkeit Jesu ist, dann bist du dauernd in der Reinigung. Kommst zur Sünde, musst du sie bekennen, kommst nicht zur Sünde, reinigt dich das Blut ununterbrochen. Und dann sagt die Bibel, es gibt blau und Purpur, Schnüre aus feinem weißem Leinen, rotem Purpur. Da hast du wiederum bei Blau, hast Kolosser 3,1, wir sind in die himmlischen Orte versetzt, ein Teil von uns ist in der himmlischen Welt, in dieser Herrlichkeit. Du hast mit dem Blau erzeigt, letztlich auch die Herrlichkeit des Himmlische. Gleichzeitig der rote Purpur. Obwohl das Himmlische in uns ist, ist die Sünde auch immer in uns. Das heißt, wir brauchen beides. Die dauernde Reinigung durch Jesu Blut, wir dürfen nie vergessen, wir sind Menschen. Johannes sagt ganz klar, wenn jemand wirklich sagt, er sündigt nicht mehr, ist ein Verführer. Und dann ist an silbernen Ringen aufgehängt. Psalm 12,7 sagt, das Wort Gottes ist letztendlich das Bild für das Silberne. Silber, darum gab es silberne Posaune, Bild für das Wort Gottes. Das heißt, alles hier im Reich Gottes dreht sich um diese Reinheit, dreht sich um das Himmlische, dreht sich aber auch um unsere Sündenatur und ist an silbernen Ringen aufgehängt. Das heißt, es kommt alles vom Wort Gottes. Dort hängt es dran. Ich muss im Wort Gottes nachsehen. Zum Beispiel, dass ich mit Christus gekreuzigt bin, dass das Blut mich reinmacht. Das hängt alles an diesen silbernen Ringen. Und die Bibel sagt, dann hat es Säulen von weißem Marmor. Das hat mich tief beeindruckt. Wenn man Hohelied aufschlägt, Hohelied 5, Vers 14, dann heißt es hier, seine Finger sind wie goldene Stäbchen mit Tarsisstein besetzt. Jetzt kommt die Gemeinde. Sein Leib, ein Kunstwerk von Elfenbein, mit Saphiren übersät. Seine Schenkel sind Säulen aus weißem Marmor. Diese Säule aus weißem Marmor und der weiße Marmor generell, das ist ein Bild auf den Leib Jesu Christi. Wisst ihr, und die steht mittendrin in der Herrlichkeit des Königspalastes. Und die Gemeinde muss Herrlichkeit ausstrahlen. Wenn sie das nicht tut, dann hat sie ihre Aufgabe verfehlt. Säule heißt tragbar, fest, stabil. Die steht auf einem Steinpflaster, grünem, weißem Marmor. Das heißt, der Marmor in allen Spielarten. Da gibt es keine Gleichmacherei, sondern das ist die Fülle des Leibes des Christus. Perlmutt aus dunklem Marmor. Das heißt, alle Spielarten. Das ist Epheser 4, 11 bis 16. Wie Gott der ganze Leib wie ein Orchester spielen lässt. Jetzt kommt ein nächstes Prinzip des Reiches Gottes und ich denke, das ist ganz wichtig, er redet von goldenen und silbernen Ruhelagern. Die Bibel sagt ja ganz klar, der Teufel ist der Treiber. Der Teufel ist die Quelle der Unruhe. Und je weiter die Endzeit fortschreitet, je näher die Wiederkunft Jesu kommt, je näher auch das antichristliche Reich kommt, je mehr wird die Unruhe zunehmen. Und ich denke, jeder, der in dieser Welt lebt, weiß, was das bedeutet. Jetzt sagt die Bibel, es gibt aber hier mittendrin, wenn außer alles durchdreht, gibt es innen drin, in diesem Reich des Christus, in dieser Herrlichkeit Jesu Christi, gibt es Ruhelager, wo jeder von uns ruhen kann, wo er sich hinlegen kann, ausruhen können. Weißt du, das brauchst du manchmal. Brauchst du menschlich. Ich habe jetzt festgestellt, ja, denke ich, sei schon wieder viel gesünder, wie ich gedacht habe. Und habe 2, 3 Termine hintereinander ziemlich heftig auch durchgezogen. Dann ist mir sowas von schlecht geworden. Da habe ich gedacht, jetzt kommt der Rückschlag. Dann habe ich einen Tag zurückgehalten, mich hingelegt. Wunderbar. Es war wie ein Jungbrunnen. Da habe ich gedacht, aha, die Parole lautet Ruhe. Wisst ihr, und das ist hier, er sagt Ruhebetten, wir brauchen auch geistlich Ruhebetten. Jetzt sagt er, es sind goldene und Gold ist das Wesen Gottes. Die ganze Stiftshütte war aus Gold, der Sühnedeckel aus reinem Gold. Alles, was göttlich ist, ist golden. Das heißt, Gold ist das Wesen Gottes. Drum wurde die Hölzer, Bild für die Menschen, mit Gold überzogen. Das ist die Wiedergeburt, das ist die göttliche Natur, die wir bekommen bei der Wiedergeburt. Das heißt, allein aus unserer Wiedergeburt, aus unserer Gotteskindschaft, gibt es eine gewisse Möglichkeit, in ihm zu ruhen. Aber das Zweite, was hier noch kommt, silberne. Auch das Wort Gottes. Wenn ich zum Beispiel kindlichem Glaube bestimmte geistliche Wahrheiten einfach annehme, wie ein kleines Kind, dann kommt die Seele zur Ruhe. Also Gott hat hier für Ruhe gesorgt, das ist doch herrlich. Jetzt liegst du hier mitten in der Herrlichkeit und kannst ruhen und drumherum ist alles wild und vom Treiber aufgepeitscht, aber du innerlich bleibst ruhig. William Busch hat es ja mal beschrieben, als er Samuel Zeller kennengelernt hat. Und Samuel Zeller war ja schon ein Original. Und sie musste zu einer Konferenz und alles war aufgeregt. Und William Busch war ja ein aufgeregter Mensch, das muss man einfach ehrlicherweise sagen. Er war ein sehr aufgeregter Mensch manchmal. Und dann hat das William Busch angesteckt. Er ist mitgerissen worden durch diese Hektik. Und dann sagt er, dann stand dieser Samuel Zeller auf seinem Stock gestützt da, schüttelt den Kopf. Und dann war der Busch fasziniert. Er hat nur einen Satz gesagt. Das ist ein Treiben wie das Treiben Jehus des Sohnes Nimsis. Und der Busch war dann beeindruckt und hat gesagt, das muss ein Mann sein, der tief von der Bibel durchdrungen ist, wenn man in so einer Situation Jehu den Sohn Nimsis denkt. Ihr wisst ja, was heißt. Er stand auf der Stadtmauer der König und hat gesagt, da vorne fährt einer wie ein Rasender, das muss Jehu der Sohn Nimsis sein. Und das ist ihm dann eingefallen bei den Frauen. Aber es ist so, wie bei Jehu dem Sohn Nimsis, um uns herum rast alles. Aber hier sind Ruhebetten aus Gold und Silber, wo der Gläubige völlig zur Ruhe kommt und unter Umständen die Herrlichkeit Gottes genießt. Das Problem ist, ich habe es bei mir festgestellt, man tut es nicht. Man wird mitgerissen. Man überträgt die Hektik und die Treiberei der Welt, des Berufes, aufs Reich Gottes. Und plötzlich geht es im Reich Gottes gleich zu. Und plötzlich gehen die Leute kaputt. Und die Bibel sagt was ganz anderes in Vers 7 zum Beispiel. Man reichte die Getränke aus goldenen Gefäßen. Gold ist immer das Wesen Gottes. Das heißt, Gott beginnt jetzt mich und dich zu tränken und zu speisen. Und er sagt, diese Gefäße waren voneinander verschieden. Die waren voneinander verschieden. Da haben wir das Maß des Glaubens bildlich dargestellt. Das heißt, jeder von uns hat ein anderes Gefäß, ein anderes Maß des Glaubens. Aber dieses Gefäß muss gefüllt werden, dein Maß, mit dem göttlichen Getränk. Und zwar, es ist genügend da nach der Freigebigkeit des Königs. Es ist alles da. Ich muss nur letztendlich trinken. Jetzt kommt wieder das Nächste, Vers 8. Und das Trinken war der Verordnung gemäß ohne Zwang. Kein Zwang. Wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wer nicht will, meine Oma hat immer gesagt, wer nicht will, hat Kind. Ja, wie der Schuf denkt. Ich kann den Hund nicht zum Jagen tragen. Wer nicht will, Entschuldigung, sein Problem, nichts mehr. Aber ob ich will, das ist mein Problem. Denn so hatte der König es allen Vorstehern seines Palastes befohlen, dass man jedermann machen ließe, wie es ihm gefiel. Und jetzt siehst du hier Herrlichkeit. Du siehst, da ist Wasser in Fülle. Die Wirkungen nach der Freigebigkeit Gottes, ohne Zwang. Und jetzt siehst du plötzlich, wie in diesem Umfeld die Esther, die zukünftige Königin, bereitet wird. Du hast dann 7 Mägde, du hast dann 7 Kämmerer, immer ein Bild, nach meiner Überzeugung, auf den 7-fachen Gottesgeist, den der König wirken lässt, die für den König arbeitet an dieser Frau. Und jetzt siehst du plötzlich, dass Gott, und natürlich, ich denke, wer schattenbildlich sich in der Bibel auskennt, der weiß, dass Waschti ein Bild ist auf Israel, das verworfen wurde. Und das ist der Bildisch auf die Gemeinde, die von Gott mit Reinigungssalber vorbereitet und zurechtgebracht wird. Vashti wird verworfen, Israel, da ihr euch des ewigen Lebens nicht für würdig achtet. Und zwar genau bis Römer 11, 25 und 26 erfüllt ist. Diese Lehre, dass Israel keine Zukunft mehr hat, ist ein Gräuel. Sondern die Bibel sagt ganz klar, wenn die Vollzahl der Heide beieinander ist, wenn dieser Leib des Christus fertig ist, dann wendet sich Gott den Heide nicht mehr zu, sondern den Juden. Dann sind die Heide fertig, dann geht er zu den Juden. Sei im auserwählten Volk. Und, aber hier sieht man jetzt, er geht zu der Esther und das ist vor allem dann in Kapitel 2. Es ist eine Jungfrau. Jetzt kommen wir zum zentralen Punkt. Das Reich Gottes besteht nur aus Jungfrauen. Neugeboren. Wir alle sind verderbt durch unsere alte Natur. Und darum muss Gott in uns etwas Neues gebären, wie wenn ein Kind geboren wird, wie wenn ein Mädchen geboren wird, das Jungfrau ist. Es muss vollkommen unberührt rein, da muss was Neues geboren werden. Und bei jeder Erneuerung durch den Heiligen Geist, bei jeder tiefgründigen Reinigung durch Jesu Blut, geschieht diese Erneuerung. Das heißt, die Gemeinde Jesu besteht nur aus Jungfrauen. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Und das nächste in Vers 3, was er sagt, er lässt ihnen wiederum durch das Wirken, das sind die Wirksamkeiten des Heiligen Geistes innerhalb der Gemeinde, er lässt Reinigungssalbe geben. Dann wird gereinigt, dann letztendlich wird derjenige zurechtgebracht. Wisst ihr, und wenn wir endlich den Blick wenden würden, hey, morgen bei Mai kam es auch schon mal zur Sprache, wenn wir begreifen würden, dass ganz viel, was in unserem Leben passiert, auch an Elend, an Demütigung, an Ärger, wisst ihr, und ich bin auch ein Typ, ich tue mir manchmal schwer. Aber wenn du das alles siehst und letztendlich über dich ergehen lässt und dir bewusst bist, jetzt bereitet mich der siebenfache Gottesgeist vor, der Sohn Gottes ist seiner Herrlichkeit zu sehen, ihn wieder zu spiegeln. Jetzt wird geschliffen, jetzt wird gereinigt, jetzt wird zurechtgebracht. Dann wird es völlig anders. Und hier siehst du, wie sie mit diesen Reinigungssalbe gepflegt wird. Und in Vers 7 heißt Esther, sie hatte weder Vater noch Mutter. Wir alle haben Vater und Mutter. Aber unsere Geburt aus dem Geist, die geschah durch den Heiligen Geist. Und da gehören wir nicht mehr zu den Menschen, da gehören wir nicht mehr zum irdischen Szenario mit Vater und Mutter, sondern unser Vater ist der lebendige Gott, der uns wiedergeboren hat durch den Heiligen Geist, indem uns der Geist seines Sohnes Jesus Christus gab. Wir sind wiedergeboren. Und so sind wir wie diese Esther. Und jetzt heißt es hier, nachdem diese Frau eine Haltung eingenommen hat, diese Esther, hat sie Gunst erlangt. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Da steht eigentlich Gnade im Tiefsten. Und jetzt kriegt sie die Reinigungssalbe noch tiefer. Sie kriegt Verpflegung. Und diese sieben auserlesenen Mägde, die arbeiten an ihr. Weil, wisst ihr, und wenn wir beginnen, unseren Widerstand gegen lebendiger Gott aufzugeben, wenn wir uns auf den Altar legen und uns gefallen lassen, dass wir geschliffen, dass wir gereinigt, dass wir zurechtgebracht werden, das ist für mich ein großer Trost, was hier steht. Das ist nämlich was ich auch nicht habe, Geduld. Da sagt er, es geht schneller. Das ist herrlich, es geht schneller. Und es heißt dann in Vers 12, 6 Monate wurden sie mit Myrrenöl und 6 Monate mit Balsam, mit dem Reinigungssalben der Frauen behandelt. Für mich ist keine Frage, warum das jeweils 6 steht. 6 ist das Wesen des Menschen. 6 ist die Zahl des Menschen. Am 6. Tag wurde der Mensch geschaffen. In der 6. Stunde ist auch letztendlich die Finsternis übers Kreuz gekommen. Der Mensch, 6 ist das Elend. Und diese Reinigungssalbe, diese Myrren, Myrrhe ist übrigens was Bitteres, bitter. Und auch dieser Balsam, das ist was Wohltuendes. Also Bitterkeit und Wohltuendes muss im Wechsel geschehen. Das dient dazu, dass ich so in den Zustand komme und dass das passiert, was in Vers 14 ist, dass ich mit Namen gerufen werde. Und jetzt kommt das Entscheidende, Vers 15. Wenn wir jetzt wieder in Hegai und in diesen ganzen Diensten nichts anderes wie das Wirken des siebenfachen Gottesgeistes sehen, dann heißt es hier von der Esther, sie wünschte sich nichts, als was Hegai, der Kämmerer des Königs, der Hüter der Frauen, ihr riet. Und Esther fand Gnade bei allen, die sie sahen. Wisst ihr, wenn ich nichts will, als das, was der Heilige Geist in meinem Herzen lebendig macht, dann finde ich Gnade bei Gott und Menschen. schallig. Die Bibel sagt, dann werden sogar deine Feinde letztendlich mit dir zufrieden sein. Schallig. Wenn die Bibel hier sagt, dann wird es geschehen. Und Vers 17, der König gewann Esther lieber als alle Frauen und sie fand Gnade und Gunst vor ihm mehr als alle Jungfrauen. Er setzte die königliche Krone auf ihr Haupt und machte sie zur Königin an Vashtis Stadt. Wisst ihr, wenn ihr das einfach einmal in Ruhe euch anseht, dann seht ihr, da geht es ganz einfach darum, sich gefallen zu lassen, dass zu dieser Herrlichkeit des Reiches Gottes diese Prozedur geht, wo ich zweimal sechs, meine ganze Natur mit Reinigungssalbe, mit, ich sag's mal so, Erneuerung, mit vielen geistlichen Gütern verwandelt wird, so lange, bis ich nichts mehr wünsche als das, was der Kämmerer Jesu Christi, der Heilige Geist, mir letztendlich im Herzen weist. Und dann heißt es Vers 17, der König gewann sie lieber als alle anderen. Dann hast du Epheser 5, Abvers 22, diese Braut, die herausgerufen wird aus der sündigen Welt, die sich rufen lassen, die er ohne Flecken und Runzeln darstellen will, diese reine Gemeinde, die auch eine Aufgabe hat. In Epheser 3, Vers 10 steht, dass wir für die himmlischen Wesen ein Schauspiel sein sollen. Dann kann der Herr Jesus durch uns, durch die Gläubigen etwas darstellen von seiner Herrlichkeit, auch für die himmlische Welt. Wisst ihr, wir denken so nieder, wir denken so irdisch, so wurmmäßig, wie man immer im Dreck rumwühlen würde. Es ist Herrlichkeit. Gott will, dass wir etwas darstellen in der Herrlichkeit. Also das heißt, ihn widerspiegeln, sodass selbst die himmlische Welt noch diese Herrlichkeit sehen können. Gut. Und was hier jetzt dazu leider auch passiert ist, ist eben die Verwerfung Vashtis. Und dass die Gemeinde halt jetzt an ihre Stelle getreten ist. Wenn man jetzt das sieht, müssen wir sagen, wunderbar. Wunderbar. 2. Korinther 11, Vers 2, wo Paulus so eifältig sagt, ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einem Manne verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Das ist Esther Kapitel 1 und 2, nichts anderes. Wenn wir jetzt das Buch Esther noch überblickmäßig uns weiter ansehen, unabhängig jetzt von der Geschichte der Errettung Israels, da siehst du in Kapitel 3, Vers 8, es gibt ein Volk, das lebt zerstreut und abgesondert unter allen Völkern. Sie haben andere Gesetze, sie tun einfach alles anders. Und da siehst du, dass zu der wahren Gemeinde auch Absonderung gehört. Nicht die Absonderung, mosaisches Gesetz, sondern die Absonderung des Königs. Und wenn man jetzt Kapitel 4, Vers 8 sieht, da sieht man, die Königin geht jetzt hin, die Gemeinde, und will Gnade für andere. Und sie erlangt Gnade. Und da siehst du 1. Timotheus 2,1, wo die Bibel sagt, ihr sollt Fürbitte tun, ihr sollt beten Tag und Nacht, weil Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Gott will die Menschen zurechtbringen. Drum Fürbitte, der Gebetskampf. Da siehst du, wie das wirklich live läuft. Sie geht zum König auf jedes Risiko. Hätte er nicht das Zepter zugestreckt, dann wäre sie ein Todeskandidaten gewesen. Er hätte sie getötet. Auf volles Risiko. Und wenn du Kapitel 5, 2 siehst, wiederum nähert sich dem König. Das heißt, sie geht dauernd zum König. Sie erwartet alles, was sie bekommen will, alles, was sie auslösen will, vor ihm. Wisst ihr, Geschwister, wenn wir nur noch das wollten, was der Herr Jesus uns gibt, dann wäre es wunderschön in unserem Leben, wunderschön in unserer Gemeinde, wunderschön in unserem Herzen. Und er sagt hier, sie fand Gnade vor seinen Augen. Aus seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade, Johannes 1, 16. Das ist ein Dauerzustand, dass ich dauernd von meinem Jesus das nehme, was er mir gibt. Das gehört zu dieser Herrlichkeit. Und in Kapitel 7, 3 erklärt sie und sagt, habe ich Gnade vor dir gefunden, o König, gefällt es dem König, so schenke mir das Leben um meiner Bitte willen, um mein Volk, um meines Begehrens willen. Dann hast du plötzlich auch die Gebetserhörungen für dich persönlich und für die anderen. Das ist eine Doppelfunktion. Kapitel 8, Vers 3. Esther redete weiter vor dem König, fiel ihm zu Füßen, weinte und flehte ihn an, dass er die Bosheit Hamans des Agiters abwenden möchte, nämlich seinen Anschlag, den er gegen die Juden erdacht hatte. Dann bist du immer dauernder Flehe. Im Kolosser 4,3, wenn er es nachguckt, das gilt die Bibel davon, dass man einen Gebetskampf führt für sich und andere. Das gehört auch zu dieser Herrlichkeit, wo du plötzlich weißt, jetzt hier schwache Menschen und sie bewegen den Arm Gottes. Das ist mir eigentlich neu schockierend bewusst geworden. Ich habe das Buch vor 35 Jahren das letzte Mal wahrscheinlich gelesen. Als ich dieses Menschen der zweiten Meile von der Isabel Kuhn las, ist mir eigentlich bewusst worden, wie elend die waren. Die waren auch nicht anders wie ich. Und mir ist dann aufgefallen, was sie getan haben. Sie haben dieses Elend genommen, haben es einfach beiseite geschoben und haben sich der Herrlichkeit des Königs geöffnet und plötzlich ist es passiert. Hat mich tief erschüttert. Und dann Vers 8. Denn eine Schrift, die im Namen des Königs geschrieben und mit dem Siegelring des Königs versiegelt worden ist, kann nicht widerrufen werden. Wir haben genau die gleiche Schrift, 2. Timotheus 3,16, inspiriert vom Heiligen Geist. Wir haben die Heilige Schrift, wir haben das Wort des Königs, die ganze Verheißungen. Ist heute mal auch angeklungen. Wir haben alle Verheißungen. 2. Petrus 1, Abvers 3. Die kostbarsten Verheißungen sind uns gegeben. Wir müssen jetzt nur im Glauben kommen und letztendlich die Herrlichkeit Gottes erstreben. Unser eigenes Wesen, unser eigenes Ich, eigene Vorstellung, alles wegwerfen und uns dieser Herrlichkeit öffnen. Unser Herz zum König erheben. Nach dieser Urkunde. Noch ein Wort. Und dann kommt etwas. Esther 9, 22, da kommen die Ruhebetten zur Wirksamkeit, als die Tage, an denen die Juden vor ihren Feinden zur Ruhe gekommen waren. Und werden wir alle zur Ruhe kommen, auch vor unseren Feinden, vor der Finsterniswelt. Wisst ihr, ich habe manchmal so den Eindruck gehabt, ich kann mich kaum nur wehren gegen die Angriffe, aber mir ist inzwischen klar, und ich habe das jetzt auch anders praktiziert, man kann sich wehren, das aufhört. Nun muss man über die Herrlichkeit Jesu gehen, nicht über seine eigene geringe Kraft, die taugt ja nichts. Aber sobald der Herr Jesus seine Erlösung in mir zur vollen Wirksamkeit bringt, dann kann ich zurückschlagen. Dann kann ich die Heere der Fremden in die Flucht schlagen. Dann kann ich Luft schaffen. Denn Esther 9, Vers 30 sagt er, im Königreich werden Worte des Friedens und der Wahrheit versandt. Dein Wort ist die Wahrheit. Wir haben der Friede Gottes geschrieben. Verbirgt, bezahlt mit Jesu Blut. Wir haben die Wahrheit, die letzte Wahrheit in dieser verrückten Welt. Wir müssen nur noch kommen wie die kleinen Kinder. Er ist unser Friede. Er, eine Person, er ist die Wahrheit. Er ist die Herrlichkeit. Er ist die Lösung jedes Problems. Dann siehst du am Schluss das Gleiche wie bei den Jüngern auf dem Berg der Verklärung. Sie sahen nichts als Jesus allein. 10, Vers 3. Denn der Jude Mordechai war der Nächste nach dem König Ahasverosch und groß unter den Juden, beliebt bei der Menge seiner Brüder, weil er das Beste seines Volkes suchte und zum Wohl seines gesamten Geschlechts oder des ganzen Geschlechtes redete. Johannes 16, 7 bis 14. Wenn er kommt, der Geist der Wahrheit. Und der Jesus ist durch der Heilige Geist in unser Herz eingezogen. Wenn der Heilige Geist kommt, wird er uns überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Er wird also immer darauf drängen, dass die Reinigung geschieht, dass diese Reinigungssalbe wie bei der Esther da sind. Er wird uns in die ganze Wahrheit hineinführen. Er wird uns die Gnade öffnen, die Augen für das, was Gott tut, unter welche Bedingungen wir es tut. Und die Bibel sagt, letztendlich, wenn er dich in die ganze Wahrheit führt, er wird mich verherrlichen, sagt der Herr Jesus. Am Schluss ist der zentrale Punkt, dass Jesus allein im Mittelpunkt steht. Gehen wir zurück zur Ehe. Wisst ihr, was das heißt? Dass dann die Esther den König von ganzem Herzen liebt. Das ist Ehe. Alles andere ist Krampf. Das ist Ehe. Ich liebe den anderen von ganzem Herzen. So sieht eine wahre Ehe aus. Der andere hat Fehler, habe ich auch. Der andere muss mich ertragen, muss ich auch. Aber ich liebe ihn von ganzem Herzen. So fasse ich auch meine Ehe auf. Ich liebe mein Gegenüber von ganzem Herzen. Wisst ihr, und das ist das Bild, auch Epheser 5. Wir Ehe.
Nur das mein Gegenüber, das ist ein Unterschied. Er hat keine Fehler. Es gibt nichts zu beanstanden von meiner Seite. Umdreht, Entschuldigung, brauchen wir gar nicht reden. Katastrophe. Und trotzdem will er in meiner Schwachheit seine Herrlichkeit zeigen. Das erste Kapitel. Er sagt, er will die Königin, die Gemeinde so darstellen, dass die anderen ihre Herrlichkeit sehen. Er will, dass die anderen Menschen, die nicht gläubig sind, auf dass er sie rufen kann. Er will, dass sie sehen, dass du beherrscht bist. Er will, dass sie sehen, dass du kontrolliert bist. Dass du kein Egoist bist. Dass du letztendlich das Beste suchst. Alles das, was Gott sehr will an dir, das kommt durch die Herrlichkeit. Aber dazu muss man sich der Dienst im Reiche Gottes gefallen lassen. Die Reinigungssalbe, die zurechtbringen. Und am Schluss stehst du dem König gegenüber und wenn du kommst schon zu ihm flehst, dann senkt er das Zepter, dann werden auch deine Gebete erhört. Wisst ihr, man soll ja im neuen Jahr keine guten Vorsätze fassen, wenn man es sowieso nicht tut. Das sehe ich ein bisschen anders. Warum gehen wir nicht hin und sagen, Esther 1 und 2, Herr, jetzt soll es geschehen. Wenn das nächste Mal deine 7 Mägde oder deine 7 Diener oder der Mordechai, wenn das Wirken deines Heiligen Geistes eindeutig in meinem Herzen geschieht, dann will ich nichts anderes mehr. Ich will mein Wille preisgeben. Ich will ihn unterordnen, dass ich nur das will, was der Hüter, der Frau, der Hegai, in dem Fall ein Bild für den Heiligen Geist, was er von mir will. Auf dass er mich so bereitet, mit den Reinigungssalben, dass genau das Gleiche passiert, wie bei der Esther. Dass der König zufrieden ist, dass der König fasziniert ist und dass ich meinen Dienst im Reiche Gottes, egal wo mich Gott hingestellt hat, tun kann. Dass Gott meine Gebete erhört und dass letztendlich etwas geschieht, zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Amen. Ich möchte beten zum Schluss. Herr Jesus, wir beten dich an. Du bist der König der Könige. Du bist der Herr der Herren. In deinem Ratschluss der Ewigkeit hat dein Gott und Vater mit dir diesen Ratschluss gefasst, der für uns unfassbar ist. Aus dem Elend der Sünde eine heilige, reine Gemeinde zu schaffen, gewaschen durch dein kostbares und teures Blut. Und dass diese Gemeinde etwas sein soll zum Lobpreis deiner Herrlichkeit, der du das Angesicht Gottes, des Vaters bist, der du unser Ein und Alles bist, der du der Geist jetzt bist, der in unsere Herzen durch den Heiligen Geist Wohnung gemacht hat, der in unseren Herzen wohnt. Und wir möchten einfach sein wie eine Esther in diesem Buch Esther. Wir möchten so sein, dass wir uns alle diese Reinigungsprozeduren, alle diese Schleifprozeduren gefallen lassen, dass wir das Wirken deines Geistes nicht hindern, der Geist nicht dämpfen, sondern letztendlich gehorsam sind, aus dass wir so bereitet werden, dass wir eine würdige Braut sind für dich, das Lamm, für dich, den Bräutigam, für dich, den König der Könige. Amen.